erfahren habe. Wie einige wissen von euch, ich habe unter Schwerhörigkeit zu leiden und brauche künstliche Ohrhilfe, Hörhilfen. Und heute Morgen dachte ich noch, wird die Batterie aushalten? Wenn sie fiebt, dann ist es zu spät. Und ich habe keine Reserve. Ich habe überlegt, soll ich mir Reserve mitnehmen, vorsichtshalber. Und denkt euch, ich bin kaum fertig mit diesen Überlegungen. Auf einmal fängt es an zu hupen. Da konnte ich mein Hörgerät neu füttern. Also wenn wir einen Gott haben, der an mein Hörgerät denkt, ich habe ja noch ein zweites, also notfalls, dann denkt er auch an jeden Einzelnen von uns. Davon bin ich überzeugt. Ich wünsche, dass ihr am Schluss das auch sagen könnt. Der Herr hat an mich gedacht. Also, ich empfinde den Text, der mich begleitet und mit euch jetzt darüber nachdenken möchte, als eine Zumutung nach dem, was wir bisher so erlebt haben, vor allen Dingen von den leckeren Bildern aus dem Allgäu. Ich will euch nämlich führen 2800 Jahre vor unserer Zeit. Drei Angaben zu diesem Text in 2. Könige 4. Eine Person wird uns genannt, der Prophet Elisa. Die rechte Hand der Diener und Schüler des gewaltigen Propheten Elia. Aber jetzt musste er auf seinen beiden Beinen stehen und jetzt wird von ihm berichtet in 2. Könige 4, 38. Eine Person wird uns genannt und ein Ort wird uns genannt, Gilgal. Für die Bibelleser unter uns, also es lohnt sich mal da nachzuforschen, Konkordanz zu nehmen. Es ist ein patriotischer Ort. Das ist der erste Ort Israels gewesen, als sie durch den Jordan hindurch ins neue Land kamen. Da setzten sie die 12 Gedenksteine auf. Und da wurden sie beschnitten. Denn in der ganzen Wüstenwanderungszeit, die Neugeborenen wurden nicht beschnitten. Und dabei ist doch die Beschneidung für das Volk Israel ein Zeichen des Bundes gewesen. Also ein toller Ort. Ein Ort, an dem Gott sich geoffenbart hat. Und sie feierten das Passa von den Körnern, die im Land wuchsen. Sie konnten jetzt ohne das Manna leben. Und es war ein politischer Ort. Dort ist Saul, der erste König Israels, zum König gewählt worden. Und. Also es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und an einem solchen Ort, an einem so gesegneten Ort, und wenn jemand von sich sagt, Herr, ich kann nur danken, dass ich ein gesegneter Mensch bin, da wird gesagt, ja, da ist Hungersnot. Hungersnot auch im Volk Gottes. Und da wird der Prophet hingeschickt. Also, ich weiß nicht, es ist kein Kriegsteilnehmer unter uns und keiner, der noch auch die Nachkriegszeit vielleicht erlebt hat, Adelheid. Also, wer kennt Hunger unter uns aus eigenem Erleben? Und wie schwer ist das dann, wenn wir von Hungersnot anderer hören? Dieser Text will uns heute Morgen einen Blick öffnen in einen neuen Erfahrungsbereich. die Jüngeren unter uns, die nun ganz und gar nichts wissen von Hunger, aber wer es einmal versuchen sollte, sich Hunger beizubringen, wie wäre es denn einfach auf einige Mahlzeiten zu verzichten? Und dann schmeckt's ja wieder. Und dann hört die Mama und der Papa hören dann nicht, oh, ich habe keinen Hunger. Und dabei meinen wir ja meistens nur Appetit. Aber was richtiger Hunger ist, das werden wir jetzt erleben. Als aber Elia wieder nach Gilgal kam, war Hungersnot im Land. Und als die Prophetenjünger vor ihm saßen, sprach er. Da ist der Prophet unter ihnen und sie hungern. Stellt euch das vor. Was erwartet man denn dann, wenn der Prophet den Mund aufmacht? Ein Segensgebet, vielleicht eine Predigt, etwas Mutmachendes. Haltet durch, der Herr wird treu sein. Hören wir, wie es weitergeht. Er sprach zu seinem Diener, setze einen großen Topf auf und koche ein Gemüse für die Prophetenjünger. Ein großer Topf. Wie groß muss ein Topf sein, damit alle satt werden? In diesem Abschnitt steht keine Zahl der Hungrigen. Im nächsten Abschnitt von 42 bis 44, das ist der Schluss des Kapitels, da ist von 100 die Rede. Wie groß muss ein Topf sein, dass 100 Leute satt werden? Wir sind jetzt nicht 100, aber ich nehme an, das ist der größte Topf unter den kleinen Töpfen, die wir unten haben. Wir haben noch größere Töpfe, aber ob wir von einer Topffüllung satt werden könnten? Wozu steht das extra da? Wozu sagt der Prophet Gottes extra den großen Topf? Was meint ihr? Es muss doch reichen. Und wenn dann einer da ist und denkt, für mich reicht's nicht. Kennt ihr sowas bei einem Buffet vielleicht, wenn wir als Letzte kommen und dann ist kaum noch was auf den Tellern. Wie geht's uns dann als Ausgeschlossener? Wozu muss der Topf denn groß sein für die Prophetenjünger? Muss er vielleicht noch größer sein, als dass nur ihre eigene Anzahl satt wird? Dass wir nur satt werden als Familie und als Gemeinde, und dass vielleicht auch noch einer dazukommen kann. Gemeinde, evangelisch-freikirchliche Gemeinde, Baptisten, Amselweg 1. Der Topf muss so groß sein, dass auch andere noch satt werden. Denn es geht ja nicht nur darum, um Essen und Trinken, sondern es geht doch auch noch um mehr. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt unser Herr Jesus. Da kann der Magen voll sein und der Kopf leer und das Herz leer. Und dann kann man unter anderem zusammen essen und ist doch einsam. Hunger ist ein sehr vielfältiges Wort. Deshalb müsst ihr nicht unbedingt die Hungersnot nach dem Krieg oder während des Kriegs war es ja nicht, war nur etwas knapper, erleiden, sondern wir müssen Hunger erleben. Setz einen großen Topf auf und koche ein Gemüse für die Prophetenjünger. Da ging einer aufs Feld, um Kraut zu sammeln, und fand ein Rankengewächs und pflückte sein Kleid voll mit wilden Gurken. Ich stelle mir diese Runde der Prophetenjünger so vor, dass die nicht nur Hunger hatten, sondern dass sie auch schwach waren vom Hungern. Ich weiß nicht, ob Ihnen das geht, vielleicht mal bei einer Fastenzeit. Dass man sich kaum aufraffen kann, für irgendetwas zu tun, an irgendetwas zu denken. Und so saßen sie da und warteten darauf. Ja, vielleicht sagt er ja, hat der Elisa ja vielleicht noch was mitgebracht. Oder vielleicht betet er, dass der Topf sich füllt. Diese Geduld brachte einer nicht auf, zu warten. Da ging einer aufs Feld, um Kraut zu sammeln. Kraut ist ja das, was 1. Mose 1, Vers, nach der Erschaffung des Menschen gesagt wurde, dass wir Menschen vom Kraut leben sollten. Also für die unter uns, die vegan leben wollen, gern leben oder sich darauf einstellen, das ist so das Richtige. Kraut wollte er sammeln. Nur in der Hungersnot, bei Trocken, das hängt ja bestimmt zusammen mit Mangel an Regen und Tau. Findet man dann überhaupt noch etwas? Da ist ein Mann, der hatte Hoffnung. Und die Hoffnung hat ihm Energie gebracht. Wie gut ist es, wenn einem unter uns oder vielleicht zweien, wenn das uns aufgeht, hier müssen wir doch was tun. Für uns und für die anderen. Denkt an den großen Topf, an den noch größeren Topf. Damit niemand sagen muss, das Boot ist doch voll, hier passt doch niemand mehr rein. Muss das sein, Hungersnot auch für das Volk Gottes? Als Jesus am Ende seines Lebens sozusagen seinen Auftrag zusammenfasst in dem Gebet, Johannes 17, da sagt der Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie von der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst in der Welt. In der Welt, aber nicht von der Welt. Wir werden mitleiden und Brüder und Schwestern, auch wenn wir vielleicht heute Morgen ein gutes Frühstück gegessen haben und wenn wir angeregt worden sind durch diese leckeren Bilder aus dem Allgäu, aber das Herz für die anderen, das müssen wir uns frei halten. Darum, der Herr will uns selbst sättigen. Uns selbst unseren Mangel ausfüllen. Aber damit er uns frei macht für die anderen. Der große Topf, ja, der große Topf ist leer. Vielleicht kennen wir das auch. Lehrer. Als ich vorhin noch hier saß, da dachte ich, Herr, wo ist meine Predigt, wo ist die Predigt hin? Da kam ich mir auch leer vor. Das ist nicht schlimm. Die Geschichte geht ja weiter. Da ist ja einer, der hat sich aufgemacht und hat gesammelt nach bestem Wissen und Gewissen. Und im Hintergrund denke ich an den einen, der sein Gottsein aufgegeben hat und ist Mensch geworden. Nur was kommt denn in den leeren Topf hinein? Was brauchen wir wirklich? Und er kam, heißt es, und schnitz in den Tod, in den Topf zum Gemüse. Also wer noch die alte Luther-Übersetzung hat, der liest da einen Begriff, eine Pflanzenbezeichnung, Coloquinten. Ich habe da nachgelesen, dieses Rankengewächs, eine Art Melone, hat gelbe Früchte, so apfelgroße Früchte. Was muss der sich gefreut haben? Was muss der sich gefreut haben? Und er kam's und schnitz in den Topf zum Gemüse. Sie kannten's aber nicht, heißt es hier. Und das ist das Problem. Wie vieles konsumieren wir, kennen wir's? Bei unseren Kindern sehen wir's ja manchmal. Oder Enkeln, wisst ihr eigentlich, was ihr hier konsumiert? Womit ihr eure Leere füllt? Langeweile. Sie kannten's aber nicht. Hier steht bezeichnenderweise oder eigenartigerweise, sie kannten's nicht. Es war doch eigentlich nur einer, der sich auf den Weg gemacht hat und der dann seine ganze Schürze voll, sein Gewand, gut, dass es damals noch keine Hosen gab, wo hätte er das alles hinstecken sollen? Aber dieser Bornus, der war breit, nur ob er das dann, ich weiß ja nicht, ob da auf den Zentner reingeht, aber hier steht es, sie kannten es nicht. Werden sie? Die Prophetenjünger, die Familie, die da saß, die Gemeinde, die doch darauf achten muss, was kommt in den Topf? Sie kannten es nicht und keiner hat protestiert. Und wisst ihr, wer auch nicht? Also das ist eine Geschichte, wo man immer wieder nur den Kopf schütteln kann. Der Prophet auch nicht. Kannte der es auch nicht? Prophet, dieses Wort bedeutet Sprecher, Verkündiger. Und so wie Jesus sagt, das, was der Sohn hört, das spricht er. Was der Sohn den Vater tun sieht, das tut der Vater. So ist ein Prophet einer, der zunächst hört. Und vielleicht hat er auch zunächst an eine Predigt gedacht. Und dann hört er auf einmal, Topf, Topf. Und dann hört er nichts mehr. Und dann greift er nicht ein. Prophet weiß auch nicht alles. Er sollte nur das weitergeben, was er empfängt. Von Gottes Geist, aus Gottes Weisheit, aus Gottes Wort. Und er legte es den Männern zum Essen vor. Als sie nun von dem Gemüse aßen, schrien sie und sprachen, O mein Gottes, der Tod im Topf. von diesen Kolloquinten habe ich gelesen, dass sie Brechdurchfall erzeugen. Wer hat Erfahrung mit Brechdurchfall? Naja, also einige. Das wünscht man am liebsten keinem. Es steht nicht da, dass es giftig ist. Aber wann wird eine Sache giftig? Die großen Wissenschaftler, die sagen, es kommt auf die Menge an. Nun ja, aber das, was hier die Beteiligten, unmittelbar körperlich Beteiligten, was sie sagen, was sie beurteilen, ist Tod im Topf. Kennt ihr das? Ich hatte mich so darauf gefreut. Tod im Topf. Gift ungenießbar. Da sucht man erfülltes Leben und nix und nachher dicken Kopf. Ich erzähle ja nichts Neues, dass morgen Rosenmontag ist. Hat mich mal sehr bewegt, ein Fachmann auf diesem Gebiet, der Jugendpastor Wilhelm Busch, weiß ich, ob es noch einige unter uns gibt, die ihn kennen, von ihm gehört haben. Ruhrgebiet, Rheinland, Karneval. Und dann berichtet er, das beobachtet er, ein junges Paar am Morgen. Und dann sagt er, das ganze Elend, sie suchen doch nach Freude. Sie suchen nach Lebenserfüllung, nach einem wirklichen, tollen, schönen Erleben. Und warum das? Und dann sagt er, weil sie es nicht kennen. Weil sie nichts anderes, Besseres kennen. Und darum, wenn wir satt geworden sind von Jesus, dann müssen wir das doch weitersagen. Und nicht nur aufregen über das, was geschieht in Köln, in Mainz und sonst wo. Ihr Schwaben, ihr habt ja auch ganz schön Karneval hier. Ne? Nur nicht hier unbedingt in unserer Gegend, aber der alemannische Karneval, der hat es auch in sich. Der Tod im Topf. Jeder Einzelne ist für das verantwortlich, was er sich selbst, womit er selbst seine Leere füllt. Nicht nur den leeren Magen, den Kopf, die Fantasie. Jeder ist allein selbst verantwortlich. Du hier kannst dich nicht verstecken hinter den anderen. Die anderen verderben sich ja auch den Magen. Und die Gemeinde und die Gemeinschaft, sie ist verantwortlich für das, womit sie den Topf füllt. Wenn der Topf leer ist, dann müssen wir ihn ja füllen, ne? Wenn wir eine Absage bekommen, dann müssen wir uns ja um einen Pastor weiterhin kümmern. Aber so wie der eine, der sich da auf den Weg gemacht hat und wie er das ganze herrliche Mittagessen, auf das sich alle gefreut hatten, verdorben hat. Nicht wahr? Wie kann auch eine Gemeinschaft, wenn sie nicht wacht und prüft? Paulus sagte, wer prüft alles, das Gute behaltet. So kann auch eine Gemeinde von einem Einzelnen, der nicht wachsam war, wachsam ist, eine ungenießbare Speise bekommen und ungenießbar werden. Kann eine Gemeinde ungenießbar werden? Eine Familie? Ein Arbeitsplatz? Tod im Topf? Und wenn man nach Berlin schaut, die brauchen keine Kritik, sondern gutes Gebet. Betet, wenn ihr Männer die Hände aufhebt, dann betet für die Verantwortungsträger. Alle haben erkannt, das ist nicht nur ungenießbar, das ist Tod im Topf. Ist das nicht übertrieben? Also wenn die mein Lexikon gelesen hätten, dann hätten sie ja sagen können, dass daran stirbt man nicht. Ich denke, dass das Gottes Wort ist und dass das noch mehrere Schichten hat, Bedeutungsschichten. Denn alles, womit wir den Topf füllen, wenn jemand jetzt an alle viele schlechte Dinge gedacht hat, die er kritisiert bei anderen, nicht wahr, wenn wir nur gute Filme sehen, wenn wir nur gute Bücher lesen, wenn wir nur gute Reisen machen, wenn unser ganzes Leben nur von guten Dingen erfüllt ist, ist dennoch da der Tod im Topf? Das ist eine entscheidende Sache, dass wir das erkennen. Wenn wir das nicht erkennen, dann leben wir in dem Bereich des Gesetzes. Wenn ich mal die Gebote getan habe, ist ja alles okay. Aber dann lebe ich nicht von der Gnade, die durch Jesus Christus erschienen ist. Wer aus den eigenen Möglichkeiten lebt, und zusammen sind auch eigene Möglichkeiten, den nennt die Bibel, der handelt nach dem Fleisch. Und das Fleisch, Fachausdruck, darüber haben wir schon öfter gesprochen und gehört, selbstsüchtiges Eigenleben, das sich von Gott nicht reinreden lässt, das selbst tut, was es will. Und das nennt Römer 8, der Apostel Paulus, Feindschaft gegen Gott. Und das ist Tod. Wenn du noch nicht erkannt hast, dass das, was du in deinen Topf, in deinen Lebenstopf hineinsteckst, wenn wir als Gemeinde das nicht recht immer wieder neu erfassen, das Fleisch bringt uns den Tod in den Topf. Dass wir nicht fragen, auch in kleinen Dingen fragen, Herr, was willst du denn? Wie soll es weitergehen? Man kann vieles planen, über vieles abstimmen, aber nach dem Herrn zu fragen, das ist nicht Fleisch, das ist Geist. Und daran werden wir erinnert mit diesem Ruf, O Mann Gottes, Tod im Topf. Wie gut, wenn jemand, der erkennt, da ist der Tod im Topf, dass er einen Mann Gottes hat oder eine Frau Gottes, dass er weiß, wen er da anrufen kann, wenn ihm aufgeht, das ganze Leben ist Ich bin dankbar für die Männer Gottes in meinem Leben, bei denen ich mein Herz ausschütten konnte oder mit denen ich zusammen vor Jesus gehen konnte. Durch einen davon, den Richard, da habe ich Gewissheit bekommen, dass ich zu Jesus gehöre. Aber mir fehlte damals noch, so gnädig ist Jesus mit mir verfahren. Mir fehlte damals noch die Erkenntnis, das in meinem Topf tot war. Ein halbes Jahr später, nachdem ich mich Jesus anvertraut hatte, ein halbes Jahr später hat er mir das gezeigt, dass da der Tod im Topf war. Oh Herr, wie gut, dass es dann Männer Gottes gibt und Frauen Gottes gibt. Aber die nicht nur aus der Theorie reden oder weil es in der Bibel steht, sondern weil das, was die Schrift sagt, auch in unserem eigenen Leben bestätigt wird. Das nennt man doch heute authentisch, ne? Schönes deutsches Wort. Echt wahr. Wie viele Menschen warten darauf, auf diesen Mann Gottes. Du bist vielleicht als Einzelner an deinem Arbeitsplatz allein, so in deiner Klasse. Sei du, sag Herr Jesus, hier bin ich, führe mich, dass ich Antwort geben kann auf diese Frage, auf diesen Hilferuf. O mein Gott, ist der Tod im Topf, denn sie konnten es nicht essen. Sie kannten es nicht, den Mist, den sie sich eingefüllt haben, und sie konnten es nicht essen. Wir brocken uns manchmal etwas ein, was wir dann nicht essen können. Wie gut, auch jetzt schweigt zunächst ja der Elisa. Der hätte doch sagen können, Mensch, Finger in den Mund, alles raus und den Topf ausschütten. Macht er nicht. Er aber sprach. Wie gut, dass es dieses Aber gibt. Das Aber gegen all die Leere und gegen den Tod im Topf, gegen all das Ungenießbare unseres Lebens, auch unseres frommen Lebens. Er aber sprach. Jetzt hat er wieder den Auftrag bekommen, etwas zu sagen. Gottes Aber spricht hier rein. Und Jesus ist doch auch das Aber Gottes gegen all die Ungenießbarkeit unserer Worte, unseres Wesens. Bringt Mehl her. Und er tat's in den Topf. Also, vielleicht sagt ihr ja, ein bisschen wenig. Aber ich weiß nicht, wie viel. Die Bibel sagt darüber nichts, wie viel Mehl. Es kann auf jeden Fall nicht so viel Mehl gewesen sein, womit sie hätten eine Suppe kochen können. Eine Mehlsuppe. Deshalb habe ich auch nur so ein bisschen reingestreut. Er tat es in den Topf und sprach, legt es den Leuten vor, dass sie essen. Was für ein Glaube hat dieser Gottesmann? Ungenießbar, Brechmittel und ein bisschen Mehl. Und selbst wenn ich das Ganze reingeschüttet hätte, er folgt nicht seiner Logik, er folgt dem inneren Hören. Das ist ein Geheimnis. Aber wir stoßen überall auf Geheimnisse. Geheimnisse kann man nicht lösen wie Kreuzworträtsel, sondern Geheimnisse müssen uns geoffenbart werden. Und meistens durch eigenes Miterleben. Da war nichts Böses mehr in dem Topf. Wenn wir schon einige Jahre unseres Lebens hinter uns haben, mit einigen Erfahrungen, mit leeren Töpfen und falsch gefüllten Köpfen und. Das kann man doch nicht wieder gut machen. Das kann man doch nicht nochmal wiederholen, um es besser zu machen. Darum nützt es gar nichts, das aus. Er sagt nicht, schüttet das aus. Wenn wir unser Herz ausschütten, dann bleibt die Erfahrung. Nur was geschieht? Was macht das bisschen Mehl? Was ist Mehl überhaupt? Mehl ist ein Weizenkorn, das zerrieben wird. So lange zerrieben, bis man es wegblasen könnte. Aber es wird ja gebraucht für das Gift im Topf, für den Tod im Topf. Dieses Mehl ist für mich eine Erinnerung an Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot der Welt. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann nehmen wir ja Brot und Kelch zur Erinnerung an ihn. Nehmt Mehl mit, wenn ihr in euren ungenießbaren Alltag hineingeht, Arbeitsplatz, Familie oder was auch immer. Also, es gab Zeiten für mich, da hatte ich Angst, nach Hause zu kommen, wenn ich vor der Tür stand, und weil ich nicht wusste, was gibt's wieder für Überraschungen. So ist unser Leben. Können wir uns nicht aussuchen, die meisten nicht. Aber das Wichtigste ist, dass wir Mehl bei uns haben. Jesus bei uns haben. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Auch den Topf. Wir können es nicht ungeschehen machen, aber es nimmt das Gift heraus. Es gibt so einen Fachausdruck für Altlasten. Wenn jemand ein altes Fabrikgelände kauft, dann muss er das untersuchen lassen nach Altlasten, weil ja früher immer wurde ja der Müll nicht abgefahren, sondern man hat ihn um sich herum verteilt. Entgiftung. Das ist ein ganz modernes Wort. Die Luft entgiften, das Wasser entgiften. Naja, also Entgift ist natürlich da nicht drin, in unserem Wasser. Aber es sind doch einige unangenehme Geschmacksstoffe. Filtern. Unser Herr Jesus, wie er das macht, ja wie? Das ist das Wunder, dass ich das glauben darf, dass es einen einzigen gibt, nur ein bisschen Mehl und der ganze Riesentopf voller Gift und Ungenießbarem wird, da war nichts Böses mehr in dem Topf. Wenn wir dem Herrn das Gift, das Ungenießbare unseres Lebens anvertrauen, auch als Gläubige, dann gelingt es ihm, dass er es entgiftet und dass er es umwandelt, ich sage immer kompostieren, sodass es ein Lebensmittel wird für uns. Kein anderer hat das erlebt, was du erlebt hast, das miterlebt, das erlitten, vielleicht auch so gesündigt wie du. Aber wenn das Mehl das entgiftet hat, dann kannst du damit dienen. Wunderbar. Vielleicht fragt jemand jetzt, na und, wo ist das Frohmachende? Wo ist das Evangelium in dieser Geschichte? Lasst uns Maß nehmen an diesem Topf. An dem großen Topf. Vielleicht habt ihr zu Hause noch einen größeren. Stellt ihn euch hin und sagt, leer bin ich, nichts habe ich zu bringen. Das gehört zum Evangelium, diese Erkenntnis. Weil uns unser Gott beschenken will. Also, der leere Topf gehört dazu. Der große Topf gehört dazu, nicht nur für mich. Und Der Tod im Topf gehört auch zum Evangelium. Wenn ich das nämlich nicht erkenne, wozu brauche ich dann Jesus? Juden brauchen Jesus nicht, außer die messianischen Juden. Sie haben die Tora, die Bibel, ihre Bibel, Altes Testament. Der Islam braucht Jesus nicht. Er steht drin, Isa, im Koran. Aber sie brauchen ihn nicht als Retter, nicht als Entgifter. Lasst uns einen Augenblick noch still bedenken, nachdenken, was dieses Wort, 2800 Jahre alte Wort, für uns heute zu bedeuten hat. Für mich, für jeden Einzelnen. Bitte die Augen geschlossen zu behalten. Wer den Eindruck hat, dass ein Topf noch voll tot ist, ungenießbar, fasse Mut und zeig auf, wenn du willst. Lass die Augen geschlossen, bitte. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wie gut, dass es dich gibt. Wie gut, dass du wie das Mehl damals den Topf genießbar gemacht hast. Du auch unser Leben genießbar machst, im Anschluss an dich. Du weißt, Herr, wie viel durch das Fleisch, durch den Eigenwillen in unserem Leben verdorben und ungenießbar wird. Zeig uns im richtigen Augenblick den Mann Gottes, die Frau Gottes, mit dem wir zusammen dir begegnen können und du uns deine Befreiung und deinen Segen zusprichst. Danke, Herr. Amen. Herr, unsere leeren Hände und leeren Töpfe und leeren Köpfe, leeres Leben bringen wir dir, dürfen wir dir bringen. Und du bist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir glauben, Herr, hilf unserem Unglauben. Der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken, der bewahre eure Herzen und Sinne, Familien, Arbeitsplätze, euer Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Geht hin in Frieden des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.